Durch hast du gehankelt, durch Corona. Der SV Corona spielt offensiv. Wir brauchen Stay-at-Home-Verteidiger. Also, erstens die Taktik Corner. Corner geht mir aus. So schaut's aus. In diesem Sinne, alles Gute, wasch die Hände, danke, Ende.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Steirer Stimmen, unserer Podcast-Serie. Heute an meiner Seite der Gernot Kulis. Ich darf dich, Gernot, kurz bitten, dass du dich vorstellst.
Gernot Kulis, gebürtiger Kärntner, aber in der Stimme sehr steirisch, weil ich sehr, sehr viele Jahre in Graz verbracht habe. So gesehen ist Graz eigentlich meine zweite Heimat, wo meine Freunde auch sind. Und freue mich, dass ich dabei sein kann.
Uns freut es auch, Gernot. Und ganz zu Beginn vielleicht einmal eine lustige Anekdote. Du rufst ja normal sehr viele Leute an. Heute rufen wir dich an. Ist das für dich einmal was Ungewohntes, einmal in der Gegenrolle zu sein?
Naja, ich kriege Gott sei Dank auch hin und wieder andere Anrufe auch, wo es ein bisschen um was geht. Also wenn man mich zwischendurch denkt, habe ich auch Gaude, ja. Also da freut mich besonders.
Ja, und jetzt steige ich natürlich gleich ein, nachdem wir da ja ein Jubiläum haben mit 20 Jahre Ö3 Callboy, eine deiner vielen Rollen. Wenn man jetzt ein bisschen die Geschichte dazu hernimmt, hättest du dir vor 20 Jahren circa jemals gedacht, dass das so lange andauert, dass diese Serie sozusagen im Radio so bekannt, so beliebt wird?
Ja, ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube, die lebt halt einfach von der Aktualität und die wird nie aufhören. Und das ist schon ein Instrument, das, wie die versteckte Kamera funktioniert. Also ich denke, das ist eine Rubrik, solange es Radio gibt, kann man die weitermachen. Natürlich, dass ich das dann auch so lange mache. Ich meine, wenn man immer wieder neue Zugänge findet, es geht ja nur um eines, findet man neue Zugänge, hat man selber einen Spaß dabei und läuft sich's nicht tot, weil halt einfach immer wieder ein anderer Witz transportiert wird in diesen kleinen Nummern, dann geht sich's aus. Aber damals natürlich, so weit denkt man nicht, man macht's einfach und hat einen Spaß dabei gehabt. Dass das dann so lange anhält, nein, hätte man nicht gedacht natürlich, ne?
Ist es eigentlich da, ich meine, das ist ja ganz anders, wie ein Kabarettprogramm zu schreiben. Ist es da insofern auch leicht oder schwierig, wenn man die Aktualität drin hat, dass man da sich wirklich Woche für Woche oder in diesen turbulenten Zeiten immer was Neues einfallen lässt? Oder macht es das gerade aus, dass man sehr, sehr aktuell sein kann und sehr spontan?
Ja, das ist ein Für und Wider. Also man hat sehr, sehr großen Spaß daran, dass man aktuell etwas mitteilen kann, natürlich, in satirischer Form. Aber natürlich, wenn dann die Leute gewohnt sind, dass da regelmäßig was kommt, dann ist es einfach wie eine Kolumne, die eher, jetzt sage ich einmal, komplizierter ist als eine Zeitungskolumne, weil ich ja abhängig bin von demjenigen, der abhebt, wie der reagiert und wie sich das ganze Geschehen dann entwickelt auf diesen 3 Minuten. Also es gibt schon einige Faktoren, die man berücksichtigen muss, damit sowas gut entsteht. Der muss abheben, der muss in Wahrheit muss auf den Gag reinfallen. Dann muss er noch so lustig sein, dass er sagt, er hat kein Problem damit. Und dann gehen wir alle wieder auseinander und haben einen Spaß gehabt. Also es sind einige Faktoren natürlich, die da mitspielen müssen, damit der Callboy gut funktioniert. Und da geht man nicht einfach dann ins Studio und macht den. Also das war ich nie, sondern ich habe mir natürlich immer Geschichte überlegt, eine Dramaturgie überlegt und schaue da, wo führt die Reise hin und was ist auf der Metaebene mitzunehmen. Die Nachrichten beleuchten das Thema so und der Callboy mit dem Anruf, der hört ins Land rein und beleuchtet das aktuelle Thema von einer satirischen Kameraperspektive mit Realsatire natürlich, weil es ja nicht geschrieben ist, das Ganze.
Kannst du dich eigentlich noch an den ersten Anruf erinnern?
Der allererste Anruf von mir war in der Go-Kart-Halle in Graz.
Ja.
Karlsdorf, glaube ich.
Ja, in Karlsdorf bist du, ja.
Ja, genau. Und da habe ich angerufen als Gerhard Berger, also als Imitation. Ich war der Gerhard Berger. Und ich habe angerufen vor dem Formel 1 Grand Prix, damals noch am Mainz-Ring, dass ich gerne die Halle mieten würde. Und der freut sich natürlich, der Gerhard Berger will kommen. Und dann habe ich ihm heute halt erzählt, wer alles mitkommt. Und das waren alles schon verstorbene Formel 1-Piloten. Und er hat dann gesagt, was, der kommt da, das ist auch der Hill kommt, der Gra ja, Wahnsinn. Und er war dann einfach so drauf, dass er sich so gefreut hat, dass er da gar nicht gescheit zugehört hat, wer alles kommt.
Also der war schon verlattert, der hat schon im Kopf gehabt, wer da einmarschiert, ne?
Ja, der hat irgendwie Namen gehört und so, der Berger kommt vorbei und will da so ein Showrennen veranstalten. Und das hat super funktioniert. Und dann habe ich halt jeden Tag nachgelegt und so hat das begonnen, das Ganze.
Und ich meine, ist es in den vielen Episoden irgendwann einmal vorgekommen, dass man ihr selber einige gehört und da waren ja manche sehr echauffiert, aber im Endeffekt, wenn dann du das auflöst, war ja alles zumindest im Radio eitel Wonne, aber hat es dann wirklich Leute gegeben, die da völlig durchgedreht sind oder war es sozusagen in Summe gesehen einfach immer auch der Spaß dabei bei den Opfern sozusagen?
Ich würde sagen, jetzt in 99 von 100 Fällen ist der Spaß dabei, weil ich niemanden versuche bloßzustellen mit diesen Anrufen, sondern meistens ist der Witz hoffentlich so gut, dass der Angerufene auch drüber lachen kann. Und das war in vielen Fällen so der Fall, würde ich jetzt sagen. Manchmal natürlich entscheidet derjenige aus seiner Sicht, die ihr nicht kennt, in welcher beruflichen Situation ist er gerade, und so weiter und so fort. Und es fließt dann natürlich mit ein, ob der dann sagt, ma, das, ich weiß nicht, ob das gut ist für mich oder so. Aber dann bin ich meistens einer, der sagt, ja, dann nicht. Ja, weil ich rufe ja nicht an, um jemanden bloßzustellen, weil ich kenne denjenigen ja gar nicht, den ich anrufe. Sondern natürlich benütze ich ihn als Teil der Satire, unwissend und deswegen sitzt er am langen, längeren Ast unterm Strich und deswegen versuche ich natürlich, dass wir gemeinsam einen Spaß auch haben, ja, logisch.
Voll. Und jetzt natürlich zum Jubiläum, letzte Frage dazu, ist dieses Programm entstanden? Jetzt natürlich auch durch Corona ein bisschen verschoben. Kannst du da ein bisschen was dazu erklären, wie das ablaufen soll dann?
Ja, also ich kann das zur Entstehung erzählen. Und zwar, ich war in Kroatien auf Urlaub in Poreč und in dem Hotel, wo ich war, waren scheinbar einige ja, Fans, kann man so sagen, von mir, die halt bei der Tour dabei waren, bei Kollisionen oder Herkules, und auch Callboy-Fans, und die haben dann gesehen, dass ich auch in dem Hotel bin und haben sich dann auf den Tischen über YouTube die Callboys angehört, laut. Und ich bin so vorbeigegangen zum Abendessen und habe das wiedergehört. Der Gerhard, cool ist er. Und dann habe ich mich irgendwann einmal hingesetzt und dann habe ich so gesagt, hören wir es uns gemeinsam an. Und dann haben sie sich irrsinnig abgehört. Natürlich habe ich dann die eine oder andere Geschichte dazu erzählt, wie das entstanden ist. Und dann haben sie mir halt ein paar Sachen gefragt. Und dann bin ich dort weggefahren, das war vor ein, zwei Jahren. Und ich habe mir dann gedacht, ey, warum zum 20-Jährigen. Es gibt wahrscheinlich viele, die sich gerne die Callboys anhören. Hören wir es uns gemeinsam an auf einer Tour, auf einer Sondertour. Und ich glaube, dass das ganz gut ankommen wird. Und da gibt es dann halt Insider-Geschichten, da gibt es dann Entstehungsgeschichten, da gibt es dann bekannte, prominente Komplizen, die mitgemacht haben. Es gibt Hoppalas, es gibt Zugänge. Auch es ist ein gewöhnliches Stand-up auch von mir, weil ich einfach das als Zeitdokument sehe, als satirisches, den Callboy. Weil der Callboy hat über die letzten 20 Jahre wirklich jedes Thema behandelt, mit dem wir konfrontiert worden sind. Ganz egal, ob das jetzt ist die Einführung des Euros und der Schilling war weg oder dass der erste Eurofighter gelandet ist in der Steiermark und über einen Landwirt angerufen und habe dem gesagt, er muss den Eurofighter vor der Presse in der Scheune verstecken. Und dann hat er gesagt, ja, wie groß ist der Eurofighter? Dann sage ich, ja, circa 5 Meter. Dann sagt er, ja, mehr oder weniger als 5 Meter? Dann sage ich, ein bisschen mehr. Dann sage ich, ja, dann geht er rein. Und das waren so super Momente. EM08 zum Beispiel, wo die Anrainer natürlich ja die Toiletten zur Verfügung stellen müssen für die Fanmeile, für die Besucher,
Ah ja,
dort, weil
das
es
kann ich
wenig
mir.
Toiletten gibt. Und dann wird man plötzlich mit einer Situation konfrontiert, die man nicht haben will. Und daraus entsteht natürlich dann ein Extremes, oder der muss einen Hooligan bei sich aufnehmen ins Haus, weil es ein Resozialisierungsprogramm gibt. Also jeder Bürger muss einen Hooligan aufnehmen und mit dem gemeinsam über 3 Wochen die EM anschauen. Na, wie komme ich dazu? Hat er gesagt. Was bei mir daheim ein Hooligan sitzt, ich meine, geht es euch noch gut? Und das sind so Momente, bis hin zu Corona jetzt, wo man das Ganze satirisch aufgearbeitet hat in 20 Jahren.
Ja, und da sieht man eigentlich erst, Zeitdokument trifft, wie viel da passiert ist in 20 Jahren, ne?
Ja, war wahnsinnig viel passiert in 20 Jahren. Und der Callboy ist ja schön zu genießen, weil der Callboy ist für mich jetzt wie eine Popnummer. Die dauert 2, 3 Minuten, hat immer eine eigene Handlung, eine eigene Emotion. Und in dem Fall geht es halt um den Witz. Und nicht um das Riff oder um das Intro oder um die Melodie und den Refrain. Und ich glaube, so sind die Cowboys aufgebaut. Ja.
Absolut richtig. Jetzt ist der Kolbe, wie ich schon gesagt habe, ein Teil deines Repertoires. Jetzt, wie gesagt, vor allem Ö3 früher, zum Beispiel Professor Kaiser ist ein Begriff. Du warst auch Teil oder bist Teil der Comedy-Hirten. Ist das gerade auch aus deiner Sicht so cool, dass du so viele verschiedene Rollen spielen kannst? Wie gesagt, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Macht es das gerade auch aus oder wie siehst du das?
Ja, also der Einstieg war der Callboy, zweifelsohne. Aber ich wollte ja eigentlich Sportreporter werden, ja. Also das kommt aus meiner Zeit bei Sturm Graz. Ich wahnsinnig gern Fußball gespielt habe, da haben die Sportreporter imitiert. Dann habe ich halt gemerkt, dass ich einfach am Skikurs schon ein Programm schreiben kann und die Leute haben total gaudert, die Schüler und die Lehrer. Und irgendwann einmal bin ich halt in diese Unterhaltungsbranche auch reingestoßen und reingekommen. Und war sehr vielseitig, durch die Stimmen imitieren, durch die Rubrik des Callboys, dann habe ich den Professor Kaiser erschaffen, dann haben wir eigene Bühnenstücke geschrieben, wo 80 Prominente in einen Mordfall verwickelt waren. Das war mein erstes Bühnenprogramm mit den Comedy-Hirten. Dann haben wir eins draufgesetzt, das war ferngesteuert. Und es ist immer irgendwas dazukommen. Dann habe ich meine Solos gemacht, die ja eigentlich klassische Stand-up sind, mit Kabarett gemischt, sage ich jetzt einmal, weil dort sehr viel natürlich Lokales drinnen ist und Politisches zwischendurch auch drinnen ist. Und dann habe ich mit den Imitationen wieder aufgehört und jetzt in der Krise habe ich mir gedacht, die fangen wieder mit Imitieren an, durch die Pressekonferenzen und so weiter. Also ich glaube schon, es ist vielseitig und da ist noch Luft nach oben, da kann man noch mehr überraschen in Zukunft, glaube ich.
Absolut. Wenn ich noch kurz zur Parodie zurück darf, wie gesagt, gibt es ja einige jetzt gerade aktuell auch den Innenminister und den Bildungsminister, den du da quasi auch parodierst, aber auch früher, wie du richtig gesagt hast, als Sportfan auch Sportler wie den Hans Krankl. Was macht eine gute Parodie eigentlich aus inwiefern sozusagen bist du dann selbst mit dir zufrieden am Ende eines Tages, wenn du den parodiert
Ja,
hast?
bei mir fängt es immer an, erkenne das Detail, erkenne das eine Detail. Also normalerweise sagt man, die Details kommen zum Schluss. Bei mir kommt das Detail immer zu Beginn. Wo ist das Detail? Wo ist für mich das Markanteste zu Hause? So, das arbeite ich dann aus und irgendeiner sagt, ja, stimmt eigentlich, das war mir jetzt so gar nicht aufgefallen, aber du hast recht. Und dann kommen die anderen Dinge dazu. Eine gute Parodie kann ein lustiger Gang sein. Eine gute Parodie kann eine stimmlich exakte Wiedergabe des Prominenten sein. Eine gute Parodie kann aber auch der Blick sein. Es kommt dann immer auf Genre auch drauf an, was man macht. Aber es gibt so viele verschiedene Facetten. Meine Parodien sind meistens aufgebaut auf eine ähnliche Stimme. Würde ich jetzt sagen, manchmal ist sie sehr, sehr gut, manchmal ist sie gut, okay, aber sonst mache ich es nicht. Und natürlich kommt dann die Mimik dazu und die Haltung, die Körperhaltung, die Sprache, der Ausdruck. Und das ist dann so irgendwie in dem Fall jetzt bei den Pressekonferenzen wahrscheinlich, habe ich auch Wert gelegt, dass man auch mit einer Maske spielt. Das kann man natürlich, wenn man eine Figur spielt und die dann vorbereitet. Für die Pressekonferenz, wenn ihr jetzt auf der Bühne 7, 8 Figuren spielt, gibt es natürlich keine Maske, sondern das muss rein funktionieren über Mimik, Körperhaltung und Stimme. Und in dem Fall habe ich aber versucht, dass ich das auch dann optisch hinbringe. Ja, das war der
Absolut, ja.
Zugang.
Das geht mit
So
Corona.
wie der Fassmann zum Beispiel, da sitzt ja 1,5 Stunden in der Maske. Und dadurch lebt auf einmal bist du es dann wirklich und fühlst dich auch so. Manchmal ist es quick und dirty und manchmal bedarf es halt einfach einer Professionalität und dass man es halt dann besser oder anders macht als jetzt jeder andere, der vielleicht auch ein bisschen Stimmen imitieren kann.
Und jetzt so abschließend zu diesem Block noch eine Frage auch zum Kabarett natürlich, wie du gesagt hast, du stehst dann auch als Solokünstler schon längere Zeit auf der Bühne und jetzt hast du schon gesagt, Callboy, kurze Geschichten, natürlich Parodien mit den Comedierten zusammen, dann nicht alleine. Und inwiefern ist ein Solo-Programm dann zu entwickeln? Das dauert ja meistens länger, hätte ich jetzt einmal wahrscheinlich angenommen. Inwiefern ist das noch einmal ganz was anderes? Oder wie gesagt, das machst du ja noch nicht ganz so lange, aber inwiefern ist das völlig anders wie die anderen Dinge, die du sonst machst? Oder auch
Ist
speziell?
total anders. Du bist auf dich alleine gestellt und ich bemühe mich im Vorfeld immer sehr, das zu finden, was ich machen will. So wie der Titel Herkules ist natürlich ein schönes Wortspiel, aber innerhalb des Programmes geht es auch darum, dass man die Themen mit Witz und Humor angeht und eben nicht mit Gewalt und brachial ausdrücken, sondern dass man einfach versucht, wie kann man das anders lösen. Es gibt viele Herkules-Aufgaben, es gibt Herkules-Lösungen dazu. So war mein geistiger Ansatz dazu und plötzlich erweiterst einfach dein Schreibspektrum. Und dann überlege ich mir, was interessiert mich, was interessiert dem Publikum auch. Aber in erster Linie will ich halt einfach das vermitteln, wo ich Satire drin erkenne und sehe. Und ich tue mir wahnsinnig, im Vorfeld tue ich mir wahnsinnig viel an. Also ich bin dann zum Stiller von Pamplona geflogen, zum Beispiel mit einem Tierschützer, weil ich mir gedacht habe, das kann man sicher auch satirisch aufarbeiten da unten. Und das ist dann einfach eine lustige Stand-up-Nummer geworden mit einem sehr, sehr heiklen Thema unterm Strich, ja, wo jeder eine Meinung dazu hat, sprich Tierquälerei und Show und Entertainment, was da unten passiert dazu. Und lauter so Punkte, also ich versuche dann Dinge zu finden, die nur ich mache auf der Bühne und gleichzeitig versuche ich dann auch da, die wichtigsten Themen zu behandeln, die mich und dem Publikum auch interessieren. Es ist so ein Mischmasch, aber es ist sehr persönlich immer das Programm in Wahrheit auch. Beide Programme waren sehr persönlich, Kollisionen und Herkules. Und die Vorbereitung dauert natürlich dann wesentlich länger, weil es ist ja wie, wenn du ein Buch schreibst, du spürst 2 Stunden 20 durch allein und hast dann deine Zugänge. Das stimmt schon, ja.
Und jetzt hast du es schon indirekt vorweggenommen, quasi, du warst schon sehr, sehr früh auch, oder hast dein kabarettistisches Talent entdeckt, also das heißt, du hättest am Schiff schon Nummer schreiben können, wolltest aber eigentlich im Sport Fuß fassen. Wann hast du da quasi für dich den Schalter umgelegt, oder weiß ich nicht, waren sogar dann die Klassenkollegen schon so, dass gesagt haben, man macht was draus, oder wie hat sich das dann zugetragen, früher, oder ganz früher?
Ja, das war immer schon so, also egal ob beim Trainingslager in der Jugend und so weiter, also ich war immer dann natürlich für irgendeine Imitationen oder Späße bereit. In der steirischen Auswahl waren es dann Imitationen, kann ich mich gut erinnern, wenn wir in Lignano waren und so weiter, weil die Sportreporter imitiert und Profifußballer und so. Also das war immer schon irgendwo in mir drin und dabei und ich bin immer gut beobachtet. Als Kind schon die Mama beim Stöckelschuh gehen, habe ich imitiert. Dann habe ich in der Hip Liebenau in Graz eine eigene Kassette aufgenommen damals noch. Die haben mir dann ein paar Schüler abgekauft und sogar ein paar Lehrer, wo wir das versteckte Mikrofon im Direktorszimmer als Rubrik gehabt haben und da haben wir dann die Lehrer parodiert und imitiert und so weiter. Das war das gemeinsam mit Peter, der auch im Internat war damals, ein Tagesinternat, der war es gerade. Und das habe ich halt dann gleich von Anfang an so in mir drin gehabt, immer parallel. Ich weiß nicht, ich wollte immer was mit Menschen zu tun haben und die Menschen begeistern. Das war immer so in mir drin. Also ich habe immer ausverkaufte Stadion gesehen, wo ich ein Tor schieß. Das hat mich beflügelt als Kind. Und wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, dann ist das auch was Feines, ja, wenn du im Ausverkauften gerade so auf Firmen spielen darfst. Und wir haben 2 Stunden wahnsinnigen Energieaustausch und eine Freude und einen Spaß, dann ist das fast zu vergleichen. Und dahin hat es mich halt immer gezogen. Ja. Und in der Schule haben sie oft gesagt, mach was draus und so weiter. Natürlich haben sie es gesagt, aber mir hat das im Prinzip keiner sagen müssen, weil ich selber einfach immer den ersten Schritt gesetzt habe. Also wenn ich von was überzeugt bin, dann versuche ich es umzusetzen und rede nicht lang drüber, sondern ich gebe Gas in dem Fall und fahre mit Vollspeed dann weiter.
Das ist Steirer Stimmen, der Woche-Podcast aus der Steiermark über die Steiermark.
Jetzt wollte ich natürlich nochmal beim Fußball bleiben. Wie gesagt, dein großer Traum, du warst ja mal auch im Sturm Nachwuchs. Hast du dir irgendwann einmal diese Karriere, weil du gesagt hast, du hast einmal geträumt, in einem ausverkauften Stadion ein Tor zu schießen, hast du diese quasi im Kopf einmal, wie man sie als Jugendlicher oft macht, einmal diese Karriere fertig gespielt, dass du sagst, wo wäre ich, wenn ich beim Kicken, wenn das klappt hätte, wo wäre ich gelandet?
Ja, das ist immer so eine gute Frage. Das ist immer zeitabhängig. Also hätte ich mir das mit 14 gefragt und ich hätte aufgehört, dann hätte ich gesagt, ich wäre wahrscheinlich in der Serie A oder in der Prima Division gelandet oder in Deutschland in der Liga. Mit 16 wäre es dann ein bisschen realistisch, aber da geht's ja dann wirklich um Nuancen. Es ist alles eine Nuance in Wahrheit, ja. Man muss zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein. Man muss plötzlich einen Lauf kriegen, Unterstützung kriegen, Mentoren kriegen, und dann kriegt man Aufwind. Also, das ganze Umfeld ist so enorm wichtig beim jungen Fußballer, finde ich. Auch jemand, der dann von außen drauf schaut und erkennt, was fehlt dem eigentlich oder erkennt, was der Trainer eigentlich meint und so weiter. Es gibt einige, die es nicht brauchen, die haben das in sich. Ich bin immer einer gewesen, der sich gern ausgetauscht hat oder hätte gern, wo dann einer sagt, pass auf, körperlich müssen wir zulegen. Ich glaube, der Trainer mag die Spielweise nicht von dir. Und wenn du das selber nicht erkennst, dann vergeht ein halbes Jahr, ein Jahr. Und du verlierst irrsinnig einfach. Dann verlierst du dein Selbstvertrauen und so weiter. Obwohl die Einstellung passt, aber ich weiß nicht, wenn ich dann aufgehört habe, war es dann für mich zu Recht unterm Strich. Man hätte zwischen 14 und 17 noch mehr rausholen können, denke ich mir persönlich. Für mich und vom Talent her würde ich sagen, war ja schon alles da, aber unterm Strich ist man dann immer selber schuld, wenn was nicht funktioniert. Finde ich selten, dass wirklich dann ein gravierendes Ereignis eintritt, wo man nichts dafür kann, Verletzung oder sowas. Ja. Glaube ich, pausiert einmal ein Jahr oder ein Dreivierteljahr mit Rückenschmerzen, weil ich so gewachsen bin plötzlich. Da habe ich mich schon dann auch verändert. Das war so mit 15, 16. Und da, das war dann auch nicht vom Vorteil natürlich. Ja. Aber das gehört dazu. Das hat jeder irgendwie.
Ja, Höhen und Tiefschläge, wie auch in
genau,
in
ja.
Und man, du warst ja da bei Sturm Graz, jetzt in der Rückblende gedacht, bist du dann dem Verein in irgendeiner Form noch weiter treu geblieben, respektive hast du immer ein Auge auf Sturm geworfen, auch wieder dann weg?
Immer.
Oder was hat der Verein für
dich? Ja, immer, die ganze Zeit. Also ich bin als Fan, so 14 Spieler war in der Grum auf der berühmten Mittelauflag und bin dort schon drin gestanden mit meinen Gleichaltrigen und wir haben die Mannschaft angefeiert. Und dann später darüber hinaus natürlich war ich jedes Mal im Stadion, als wir in der Champions League gespielt haben und immer, also jedes Wochenende schaue ich nach, wie schaut's aus, wie steht's, und verfolge die Spiele live übers Fernsehen und so weiter. Also die Verbindung hat eigentlich nie aufgehört und deswegen treffe ich zwischendurch auch immer wieder Spieler von damals. Oder seine WhatsApp-Gruppen oder wie auch immer. Also auch die Spieler, die mit denen ich damals zusammengespielt habe, in der U16, U18, sind viele, sind die zum engsten Freundeskreis und zu den besten Freunden, die ich habe, ja.
Da entnehme ich, dass du heute auch generell noch Fußballfan bist. Ist Fußball noch immer irgendwie ein wichtiger Part, auch für dich in der Freizeit oder so?
Ja, ich spiele, wenn es geht, einmal die Woche. Da ist zum Beispiel der Georg Badl dabei, der bei Sturm Graz gespielt hat und so weiter. Also ja, die Leute, die halt in Wien wohnen, die wohnen in Wien natürlich, ja. Und da reden wir uns oft zusammen, wer hat Zeit, wie schauen wir aus, wo können wir spielen und dann treffen wir uns. Also das mache ich auf alle Fälle. Ich habe ja mit dürfen spielen bei dem Legendenturnier in Graz im Raiffeisenpark. Also ich sage immer, die Sturmlegenden plus eins und plus eins bin ich. Ich sehe mich natürlich nicht so als Legende, logischerweise. Als andere wäre ja absurd. Aber sie haben gern, dass ich mitspiele und ich habe eine große Freude. Ich trainiere vorher immer ein bisschen natürlich, weil ich die große Karriere nicht gemacht habe. Muss ich natürlich körperlich gut benannt sein, dass sich das ausgeht. Aber das mache ich wahnsinnig gern. Ja. Und dann bin ich für Sturm zum Botschafter damals ernannt worden, auch im Stadion. Und das freut mich auch sehr. Also so gesehen sind wir schon sehr verbunden, ja.
Cool. Dann noch kurz zu Graz auch selbst. Natürlich, wie gesagt, ein großer Teil auch natürlich mit Schule etc. Und dann beim Fußball hast du auch in Graz verbracht. Jetzt bist du in Wien. Vielleicht nur kurz, was hat die Stadt für dich? Was macht Graz aus? Muss man gar nicht jetzt im Vergleich, aber generell siehst du die, also du spielst ja auch noch so wie im Orfeum öfter da, kommst ab und zu nach Graz. Was bedeutet die Stadt für dich?
Also die Stadt Graz ist schon meine große Jugendliebe. Also ich habe die Jugend dort verbracht und das war die beste Stadt, die man früher schon hätte kennen, dort als Teenager die Zeit zu verbringen. Also Graz ist so wunderschön und genau richtig groß genug. Ich bin ja von St. Paul gekommen und das über nicht einmal in der Comini-Platz damals gekannt mit 13, als ich nach Graz gekommen bin. Aber die Familien hier von Sturm und so weiter, wo ich dann gespielt habe, die haben mir das schnell gezeigt und da war ich natürlich vom Internat. Bin immer mit dem Radl reingefahren in die Stadt und kenne jedes Straßeneck. Und da ist überall eine Geschichte versteckt, wie so schön heißt, im Steiermark. Aber genau so ist es. Also Graz ist wie immer, immer die Stadt eigentlich. Also so wie bei den, ich bin ja oft bei den 99ers auch zugeschaut, ich mag halt das Kärntner, den Eishockeysport auch sehr gern. Also Graz ist für mich, dort kommen auch meine Freunde her, dort sind meine Freunde und ja, komme ich unbedingt immer mehrmals im Jahr nach Graz, auch ohne Tournee.
Alles klar. So, und jetzt abschließend natürlich noch zu einem aktuellen Thema, natürlich auch für Kabarettisten, für Künstler, die Corona-Krise dauert jetzt schon sehr lang. Ganz einfach gesagt, selbst für einen Comedian, wie viel hat der Gernot Kulis aktuell zu lachen, wenn ich das so formulieren darf, weil die Situation ja doch keine einfache ist?
Ist natürlich eine Situation, an die wir uns echt anpassen müssen, mit schwierigen Planungen, wann es wieder losgeht. Also so eine Tournee natürlich, da ist eine Riesenplanung dahinter. Also das geht ja nicht, dass man von heute auf morgen dann einen Termin aufmacht, sondern das hat mit Werbung zu tun und mit dem Veranstalter. Sind die Säle frei? Es sind die Säle in Wien alle ausgebucht, weil alles verschoben ist worden und wir haben jetzt auch verschoben. Also das ist alles andere als normal, der Ablauf. Und der dauert halt nicht dann ein Jahr, sondern der dauert dann ein bisschen länger. Und damit muss man jetzt umgehen. Natürlich, wenn das der Hauptberuf ist, ist das echt schwierig, muss man echt sagen. Auch für die jungen Künstler, die gerade jetzt Fuß gefasst haben und dann sich nicht entwickeln können, aber auch und am meisten für die, die davon jetzt gerade leben konnten und auf das Pferd gesetzt haben. Also das ist wahnsinnig schwierig, zumal die Künstler nicht als Ein-Personen-Unternehmen gesehen werden, was das Business betrifft, sondern auch keinen Umsatzersatz beantragen dürfen, weil sie nur indirekt betroffen sind. Was ja wirklich eine sehr komische Geschichte ist, weil ich weiß nicht, wenn ich in Graz so fern spiele, dann kommen wahrscheinlich die Leute hin, weil sie mich sehen wollen und nicht das Theater anschauen wollen. Und wir haben dann dort bis zu 10 Arbeitsplätze geschaffen. Es fängt von der Garderobenfrau an, hört auf vom Betreuer dort zum Lichttechniker, zum Zulieferer, zum Caterer, wie auch immer. Und alle zahlen Steuern, aber der auf der Bühne steht, plus Caterer und Ton- und Lichttechniker, die auch 30 Termine verlieren im Jahr, oder 50 Termine pro Künstler, die sind indirekt betroffen, dürfen nicht ansuchen. Also das ist ein bisschen komisch und wie lange man das dann so durchhält, ist die Frage. Ja, ein paar länger und ein paar kürzer und daran muss jetzt gearbeitet werden. Ansonsten müssen wir die Sache und die Geschichte satirisch aufarbeiten können. Ja, ich sage, mit Humor muss man durch die Krise kommen. Das ist für uns extrem wichtig. Und wir sind dafür auch zuständig, finde ich, ganz ehrlich. Und mir persönlich reißt mir natürlich oft am Riemen, ja, und sagt dann, okay, passt, was können wir daraus machen, obwohl ich es gern anders hätte. Also man leidet darunter natürlich, wenn Verwandte dann auch Corona kriegen und da das ist einfach so. Man kennt Leute, die Corona kriegen, ein paar haben einen schweren Verlauf, hoffentlich keinen tödlichen. Und es geht in erster Linie, dass man die Pandemie besiegt. Aber in zweiter Linie natürlich dann auch, dass man danach gefasst wieder zurückkommen kann und das tun kann, was man vorher gemacht hat. Schwierige Zeit.
Jetzt umgekehrt gesagt, nicht nur dem Kabarettisten, dem Comedian, ob dem das Lachen vergeht, aber merkst du auch, oder du hast jetzt schon indirekt angesprochen, wie wichtig Lachen oder ein bisschen positiv denken, gerade auch für die Bürger oder die Fans sind von euch, dass die quasi in den schwierigen Zeiten auch mal was zu lachen haben. Kabarettprogramme schauen können. Es läuft ja einiges im TV. Ist es auch wichtig, dass man trotz der langen Zeit seinen Humor nicht verliert?
Ja, ich finde, das ist ganz wichtig. Also ich finde, je kürzer man sich über ein Problem ärgert, umso schneller ist man bei der Lösungsfindung. Und der Lösungsfindung ist generell einmal was Positives, weil man schaut in die Zukunft, dass das nicht leicht ist für viele gerade oder extrem schwer. Das kannst du einfach nicht von allen erwarten. Aber mir schreiben Leute manchmal, danke, ein Video gesehen oder dich gehört und der Tag beginnt positiv. Oder wie auch immer, arme gelacht, super, Tag gerettet. Das sind zwar natürlich, ist der Tag nicht gerettet jetzt, aber sie schreiben so, weil es halt einfach in der Sekunde dann doch beflügelt. Und mit einem Smiley löst man halt alles viel leichter als mit einer Wut. Aber es ist so leicht gesagt, das ist eine Etappe in mich selber dabei, dass das oft schwer ist. Ja. Und dann muss ich mich selber korrigieren und sagen, komm, Gernot, das gehen wir schon an wieder mit dem Schmäh, mit dem Humor. Die Phase dauert halt lang. Ne? Wenn man von 2 Wochen redet, sind 2 Wochen schnell vorbei. Aber sie dauert halt ewig, die Phase. Und ich glaube, was die Leute dann Was schwierig ist für den Menschen, ist das Ungewisse. Also wenn man nicht weiß, wann beginnt was wieder, wenn man kein Ziel, keinen Anhaltspunkt hat. Das betrifft jetzt zum Beispiel die jungen Sportler zwischen 15, 16, 17, wenn die nicht ernsthaft trainieren können gerade, steht sehr viel am Spiel, wenn die jetzt Profis werden wollen. Aber auch die nicht Profis werden wollen, ja. Es ist einfach eine schwierige Zeit, gerade in der Pubertät von den Jugendlichen, zach. Und wenn es dann plötzlich deinen Job verlierst, zach, und wenn deine Pläne plötzlich über den Haufen geworfen sind, und du kannst nichts dafür, das tut ja auch immer weh. Das empfindet man ja als ungerecht, wenn man selber nichts dafür kann, und irgendwas anderes bestimmt plötzlich, das irgendwie verändern muss. Das sind alles Phasen, die
Absolut.
total schwer sind für den Kopf, das nachzuvollziehen. Und ich glaube, Humor ist jetzt nicht wahrscheinlich der große Retter, aber sicher ein Baustein, wie man es vielleicht leichter machen kann. Und ein bisschen Sport finde ich auch.
Und da sind wir jetzt gleich bei der letzten Frage, respektive Bitte. Vielleicht auch für unser Publikum könnte jetzt als einer der größten Motivatoren der Hans Krapfen noch sich an die Bevölkerung richten und ein paar motivierende, abschließende Worte sprechen. Gerade in diesen Zeiten.
Du ist ans Krankel, das Corona, hoch zu. Der SV Corona spielt offensiv. Wir brauchen Stay-at-Home-Verteidiger. Also, erstens, die Taktik Corner. Corner geht mir aus. Zweitens, Abstand halten. Abstand halten. Nein, 9,15 Meter. Wie zur Mauer, Abstand halten. Am besten 9,15 Meter. Drittens, Handwaschen. Ist ganz wichtig. Hände waschen. Aber nach 45 Minuten gibt es einen Seifenwechsel. Das ist ganz wichtig. So schaut's aus. In diesem Sinne, alles Gute, wasch die Hände, danke, Ende. Geh mal! Geh mal!
Super, das war perfekt. Ich bedanke mich ganz aufs Herzlichste für das
Danke
lässige
auch.
Interview. War echt cool. Ich freue mich, wenn ich dich wieder live sehen darf beim nächsten Programm. Hoffentlich heuer noch in
Ja.
Graz. Alles Gute. Hat mich wirklich sehr gefreut und für die
Danke
nächsten
auch.
Aufgaben viel
Liebe
Erfolg.
Grüße nach Graz. Ciao.